Und du musst immer darauf achten, dass du ein Drittel der Menschen hast, die wirklich mutig vorangehen, die sagen, hey, Veränderung ist was Positives, wir wollen Digitalisierung, wir wollen in die Zukunft. Die brauchst du, dieses ein Drittel brauchst du. Das heißt, du musst immer gucken, dass du Verbündete hast. Und wir machen ganz oft den Fehler, den haben wir auch bei TLGG gemacht, dass wir sagen, wir konzentrieren uns auf die Leute, die blockieren, die großmotzen, die immer laut sind und dagegen sind. Und die müssen wir irgendwie ruhig kriegen und irgendwie besänftigen. Und dieses bewusste immer wieder drüber nachdenken, Jahr für Jahr, hat das dann eben zum Glück mich in so eine Reflexionsphase gebracht. Dass ich die Entscheidung getroffen habe, war aber super schwer. Ich glaube, das war bis dahin die schwerste Entscheidung meines Lebens, weil das so, ja, mit so viel verbunden war. Also zum einen natürlich, ich arbeite mit meinem besten Freund zusammen. Wie soll sich die Beziehung entwickeln? Was ändert sich dadurch? Dann bin ich nicht mehr die Frenzy von TLGG, verliere diesen Titel in Anführungszeichen. Wer bin ich denn dann überhaupt noch?
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch zu einer neuen Runde hier in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast-Netzwerk, wo wir uns schon seit über 260 Folgen zum Thema Arbeitskultur Gedanken machen. Das Arbeitsfeuilleton sind wir, so ist zumindest unser Anspruch. Breite Perspektiven, immer auch mal ein bisschen gegen den Strich gebürstet die Themen. Und vielleicht diejenigen, die jetzt neu einschalten, werden es logischerweise noch nicht merken, aber die, die schon lang dabei sind, sagen, so ähnlich kündigt der Jule immer wieder die Folgen an. Wäre doch vielleicht mal Zeit für was Neues. Und genau das findet heute statt. Das ist die erste Folge unserer Kategorie Good Work Story, die ab jetzt in regelmäßig unregelmäßigen Abständen sonntags zusätzlich zu den normalen Good Work Folgen erscheinen wird, hier auf dem Kanal. Was ist die Story? Ihr könnt es euch denken, wir gehen in diesen Folgen sehr dicht an die Person, an den Gast ran. Und dazu wird es vor allen Dingen Folgen geben von Menschen, die vielleicht eine ganz besondere Transformation durchlebt haben. Und das würde ich sagen, ist bei unserem heutigen Gast definitiv der Fall. Frenzy Kühne ist da und ich freue mich sehr, denn sie ist viel beschäftigt. Sie ist in einem turbulenten beruflichen Alltag eingebunden. Sie ist CDO in der Doppelspitze bei Edding. Wir alle kennen Edding. Jeder von euch hat vielleicht schon mal einen Stift von Edding in der Hand gehalten. Und diese Doppelspitze betreibt sie mit Bontham, mit dem sie schon vor vielen Jahren die erste Social Media Agentur in Deutschland gegründet hat, TLGG. Damals noch mit Christoph Bornschein als Trio. Und was sie in diesen spannenden, aufregenden, turbulenten Jahren alles erlebt hat, nach innen, nach außen, was vielleicht auch gar nicht so sichtbar war, was sie bewegt hat, da gehen wir ganz dicht dran. Und für die aufmerksamen LeserInnen von euch, die Business News verfolgen, es stimmt, Frenzy wird zum Ende des Jahres aussteigen bei Edding. Wir haben darüber noch nicht gesprochen, aus einem einfachen Grund. Zum Zeitpunkt des Gesprächs war das noch überhaupt nicht publik. Insofern, also da müsst ihr noch ein bisschen Geduld haben, wenn ihr über diese Motivation mehr erfahren wollt. Das wird sie vielleicht hier auch nochmal teilen. Aber seid versichert, diese Folge hat's in sich in Sachen Transformations-Know-how und vor allen Dingen auch ehrlicher Insichten. Ein hervorragendes Gespräch. Ich war wirklich total hooked von Frenzy und ich bin mal so frei und glaube, ihr ging's auch ähnlich. Also eine echte Story. Von daher ganz, ganz viel Vergnügen mit dieser schönen Geschichte. Und ich sag mal Tür auf für Frenzy und herzlich willkommen bei Good Work.
Hallo, ich freue mich hier zu sein.
Liebe Frenzy, muss ich irgendwas schon aufräumen oder passt das jetzt aktuell noch?
Nee, du hast alles richtig gesagt. Ist selten der Fall, deswegen ich höre immer ganz aufmerksam zu. Alles richtig, ich freue mich.
Das ist immer so eine Sache mit der Anmoderation. Ich nehme das hier sehr ernst bei Good Work, weil ich finde, es gibt hier diese Podcasts, wo die Gastgeber sagen, stell dich doch mal selbst vor. Und ich finde das sehr schwierig. Wie findest du das, sich selbst vorzustellen? Machst du das gerne oder ist es auch lieber, wenn du vorgestellt wirst?
Ach du, Man hat ja da so seine Standardsachen, also ich musste mich schon sehr oft selbst vorstellen. Ich finde es immer schöner, wenn man vorgestellt wird, weil es dann noch so ein, worauf ist, wird der Fokus gelegt, klar ist und ja, auch manchmal ein paar Fehler dabei sind, die man dann gleich zum Warm-up aufräumen kann. Bei dir leider nicht.
So, mit dem Aufräumen machen wir weiter und zwar mit dem Tagesstart. Das ist hier die einzige Standardfrage bei Good Work, nämlich die Standard-Einstiegsfrage. Wie bist du, liebe Franzi, heute in den Tag gestartet?
Oh, heute war turbulent. Es ist Montag und wir starteten, nachdem ich mein erstes Kind fertig gemacht habe und in die Schule gebracht habe, mit einem Zeckenbiss beim zweiten Kind. Oh. Und ich habe keine Zeckenzange zu Hause. Das heißt, wir mussten erstmal die Nachbarin anrufen, die ist aber zum Glück gleich rübergekommen, hat die Zecke entfernt. Und so ein ja typischer Montag, wo das Kind nicht so richtig Lust hat auf Kita. Aber wir haben es gut hingekriegt. Also deswegen bin ich auch mit so ein bisschen Stolz in den Tag gestartet, weil man weiß ja immer nicht so, was einen erwartet. Aber das ist mir gut gelungen, da das Kind gut in den Tag zu begleiten. Und das war also ein guter Morgen.
Da müssen die sich aber echt was einfallen lassen bei Edding, dass sie mich jetzt noch schocken nach der Zecke. Ja. Erinnere ich mich auch noch, wir waren jetzt auch gerade unterwegs in Mallorca und dann war in einer Apotheke waren diese ganzen Zubehördinge für Läuse und ja. Das hat bei mir auch nochmal so einen ganz komischen Flashback ausgelöst. Meine Kinder sind schon ein bisschen aus dem Läusealter raus. Wow, das konnte ja echt so einen ganzen Tag komplett und eine Woche auf den Kopf stellen.
Ja. Richtig. Ja. Also wie mit allen Kinderkrankheiten.
Wow.
Mhm, absolut. Wow. Man weiß nicht, was so kommt.
Ja. Gut, du bist noch mittendrin. Wie alt sind deine Kinder?
9 und 4.
Okay, also noch mittendrin. Das heißt, dein Tagesstart, gibt es sowas wie, ich frage nur der guten Ordnung halber, wie ein Morgenritual oder sagst du, come on, Überleben ist mein Morgenritual?
Nee. So ist es bei uns nicht. Also es gibt schon Rituale, die sind aber von Woche zu Woche unterschiedlich. Also die Tage wiederholen sich dann innerhalb der Woche, aber es gibt 3 Tage in der Woche, da mache ich um 6 Uhr morgens Sport. Da ist das Wecken für die Kinder anders, als wenn es keine Sporttage sind. Und dann gibt es natürlich auch Tage, da bin ich gar nicht da oder fahre weg. Die sind dann auch immer wieder anders. Und aber wir haben für jeden Tag so Rituale, ja.
Mhm. Cool. Und bist du so ein Gewohnheitsmensch? Ich frage aus Gründen. Oder bist du also mit so einer gewissen Kontinuität oder eher so eher der Typ Abwechslung? Ja, der sagt, ich mache das jetzt auch mal so ein bisschen, wie mir das jetzt gerade so in den Kram passt heute.
Nee, kann ich gar nicht. Also bei mir sind die Tage sehr strukturiert und sehr geplant. Im Prinzip meine ganzen nächsten 4 Wochen weiß ich genau, wer holt wann die Kinder ab, wann bin ich auf welcher Veranstaltung oder in Hamburg bei Edding. Also deswegen ist es alles sehr vorhersehbar. Und Abwechslung hat bei mir natürlich öfter was damit zu tun, dass irgendwas dazwischen kommt, so eine Zecke, Läuse, Kinderkrankheiten, Armbruch, die ganzen Sachen, Zugausfall, also alles, was es so gibt. Und das ist dann Abwechslung und immer so ein bisschen bei mir negativ behaftet, weil ich es schon gerne sehr geplant und strukturiert habe. Und ich liebe Rituale, ich liebe Traditionen. Also ich bin ein sehr traditioneller Mensch, weil das was ist, woran ich mich so festhalten kann, woran ich mich orientieren kann. Also ich habe eine Fernsehsendung, die gucke ich seit über 30 Jahren.
Welche? Das möchte ich jetzt wissen.
Na, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Also
genial.
Das ist wie meine virtuelle Familie. Wie bitte?
Dein Gebet sozusagen.
Ja, und damit komme ich dann so runter. Und ich höre auch immer dieselben Podcasts. Und das sind so die Sachen, woran ich mich im Alltag so orientiere, festhalte, meine Rituale mit verbinde. Das brauche ich, um gut durchs Leben zu kommen.
Und geht es dir dann auch so? Du hast es eben gesagt, ist meine Familie. Man denkt ja wirklich, man kennt die Menschen, oder? Das sind meine Freunde, oder?
Nee, so ist es nicht, aber ich kenne halt die ganzen Geschichten und Verflechtungen dahinter. Ich bin aber auch froh, dass diese Charaktere hinter einer Scheibe sind. Also deswegen, ich sozialisiere mich nicht mit denen. Ich fühle mit, klar, aber ich leide nicht mit. Und deswegen, das ist schon zum Runterkommen, ganz low level, ist das fantastisch.
Herrlich. Ja, ich sage das deshalb, mir geht es tatsächlich so bei Podcasts, ich habe ja auch so ein paar Lieblingspodcast, ich habe das hier auch schon oft erzählt, Apokalypse und Filterkaffee, das ist mein Start in den Tag. Und tatsächlich ist es mir dann auch gelungen, dass Micky Beisenherz mal hier war. Und ich dachte, naja gut, wir kennen uns ja eh schon ewig. Aber das ist natürlich einseitig gewesen, gell? Hm.
Ja, nee, ich will die gar nicht im echten Leben treffen, weil ich ja auch nicht will, wissen will, wie die so in Wirklichkeit sind und wie es weitergeht und wie die Story weitergeht und so. Da will ich mir meine Illusion gar nicht nehmen lassen.
Lassen wir sie mal schön in dem Schmuckkästchen der Illusion.
Genau,
und,
schön gesagt.
Da passen sie doch gut hin. Also ich packe noch mal ein bisschen was an deine Vita dran, damit die wenigen, die dich nicht kennen, per Namen vielleicht hier noch mal ein konkreteres Bild haben. Also gestartet zumindest sichtbar in die Arbeitswelt, gab vielleicht sogar noch Stationen davor, aber ich glaube, damit assoziieren dich sehr viele Menschen, ist ja eine Unternehmensgründung, nämlich die von TLGG. Und ich glaube, da fängt es schon an, die Agentur hieß T oder heißt TLGG, das steht für Torben, Lucy und die gelbe Gefahr. Und ich glaube, das hat aber kaum jemand so ausgesprochen, oder?
Am Anfang haben wir das immer ausgesprochen. Mhm. Das war 2008, als wir gegründet haben mit so, ja, irgend so einem ausgedachten Namen, was auch ganz schnell ging. Es war dann relativ schnell klar, drei Gründerinnen, alles klar, du heißt mit Fake-Namen Torben, du heißt mit Fake-Namen, also ich, Lucy. Und Bontam, der dritte im Bund ist Asiate, okay, das ist die gelbe Gefahr. Und so sind wir halt reingestartet, ohne dass wir es wirklich ernst gemeint haben. Also die Namensfindung war wirklich bei der Gründung das kleinste Problem. Und deswegen ist es auch so, dass das dann so groß geworden ist. Damit haben wir gar nicht gerechnet. Und deswegen auch dieser absurde Name. Mittlerweile heißt die Agentur tatsächlich nicht mehr Torben, Lucy und die gelbe Gefahr, weil wir glauben, das ist auch nicht mehr zeitgemäß, das so zu machen. Und heißt nur noch TLGG.
Ja, und vielleicht jetzt eine kleine Überraschung für dich. Ich weiß gar nicht, ob ich es hier im Podcast schon mal erwähnt habe. Ich war viele, viele Jahre, das habe ich erwähnt, bei der Deutschen Lufthansa beschäftigt und war tatsächlich auch mal euer Kunde. Das heißt, ich hatte direkt auch intensiver Kontakt mit Christoph Bornstein, einer deiner der Co-Gründer. Also ihr wart ja zu dritt, wie du richtig hier nochmal erzählt hast. Und das war schon eine crazy Zeit. Also 2008, ich kann mich erinnern, vielleicht war das so 2010, dass ich da Berührung hatte mit TLGG, und viele in den klassischen Unternehmen konnten mit dem Wort digital nicht wirklich so viel übersetzen, und so war dann auch manchmal so Meetings ganz lustig, also dass dann von TLGG-Seite mit Begriffen hantiert wurde, wo auf Lufthansa-Seite ganz viele große Falten auf der Stirn war, also die haben vieles nicht verstanden. Wie hast du das so erlebt? Also ich meine, du warst ja wie gesagt mit Digital Hero und bist dann in die Unternehmenswelt so reingekommen, also wirklich so krasse Startup-Welt in einem unfassbaren Tempo. Wie verrückt kamst du dir selbst vor?
Überhaupt nicht verrückt, weil das war so eine Gründung aus Lust auf das Thema und weil wir auch wussten, okay, das ist was es jetzt in Deutschland noch nicht gibt.
Muss man so sagen.
Wo der Bedarf einfach da ist. Viele großen Kunden dachten damals, ja, das ist so ein Trend, das wird schon wieder weggehen, dieses Social Media. Wissen wir, dass es nur der Anfang war und haben das auch nicht wirklich ernst genommen. Das heißt, am Anfang wurden wir viel von großen Agenturen inkognito dazu gebucht. Und die Lufthansa war tatsächlich so ein Meilenstein in der Geschichte von TLGG. Ja. Wir haben damit einen Jahresvertrag über, ich glaube, 3 Jahre einen Retainer gehabt in dem Bereich mit dieser großen Marke. Und das war so für uns so ein Durchbruch, um wirklich ernst genommen zu werden und auch natürlich neue Möglichkeiten zu haben, TLGG weiterzuentwickeln. Und verrückt kam ich mir überhaupt nicht vor, weil man reflektiert ja, wenn man so in diesen vielen schnelllebigen Sachen drin ist, überhaupt nicht wirklich, sondern man macht einfach nur. Man arbeitet die ganze Zeit. Ich habe das Glück gehabt, mit ganz tollen Leuten zusammenzuarbeiten, die gleichzeitig meine Freunde waren. Und es hat sich eher angefühlt wie Agentur spielen und einen großen Spielplatz zu haben und sich auszuprobieren. Wir haben ganz viele Sachen das erste Mal gemacht und das aber mit einer Selbstsicherheit, weil wir wussten, es funktioniert. So sind wir halt immer aufgetreten als Boutique-Agentur für digitales Business. Und das war eine ganz, ganz tolle Zeit.
Und ich nehme dich jetzt mal sozusagen ein bisschen mit auf die andere Seite, unsere Hörerinnen und Hörer gleich mit. Also ich kann dir sagen, bei Lufthansa wurde darüber natürlich auch spekuliert. Und da gingen so Geschichten um. Man hat gesagt, die haben bestimmt nur so eine kleine Wohnung und die haben sich jetzt irgendwo eingemietet, um hier ein bisschen größeres Unternehmen darzustellen, damit wir nicht ganz den Mut verlieren. Weil das natürlich schon ein Kulturschock war. Ich meine, hier, ja, Headquarter-Denke und 100.000 Mitarbeitende und dann auf der anderen Seite eine crazy Agentur aus der Sicht des Konzerns, ja. Mhm. Also, und auch ein sehr neidvoller Blick. Mhm. Konntest du das dir vorstellen? Also das war wirklich so, dass viele Menschen, Kollegen, Kolleginnen von mir gesagt haben, haben die es gut?
Die haben also aus heutiger Perspektive kann ich mir das total vorstellen. absolut, also 100% kann ich mir das vorstellen. Dieses Agenturspielen, kleine Agentur und immer mehr machen oder sein zu wollen, als wir sind, das hat uns gar nicht entsprochen. Also wir waren immer ehrlich und transparent. Und das sieht man auch daran, Christoph war ja damals so unser Aushängeschild, unser Hauptberater und hatte dann eben auch die Lufthansa als Kunden. Und der hat sich auch nicht verkleidet, wenn er irgendwelchen Meetings gefahren ist. Der stand da halt in Flipflops und so wie er halt immer aussieht. Und das, wir wollten da gar nicht uns irgendwie anpassen an diese Corporate-Welt. Aus heutiger Sicht muss ich sagen, ich habe sie auch gar nicht verstanden. Mhm. Also ich konnte mir gar nicht vorstellen, wie es ist, in einem anderen Umfeld zu arbeiten mit anders denkenden Menschen als mein Umfeld, was ich mir da gebaut habe. Aus heutiger Sicht total faszinierend, weil ich jetzt verstehen kann, wie sich das eigentlich für euch angefühlt haben muss. Und wie eure Denke und euer Blick darauf ist. Deswegen finde ich das total interessant, dass du sagst, dass da auch neidvoll drauf geguckt worden ist. Weil wir natürlich gedacht haben, okay, das ist, wir werden natürlich ernst genommen und wir wissen, dass wir eine Expertise haben, die auf der anderen Seite nicht so da ist, aber wir haben trotzdem immer so sehr respektvoll, sehr mitnehmend gearbeitet, dass sich das Gegenüber eben auf Augenhöhe abgeholt fühlt, weil sonst hast du ja eine Kundenbeziehung, die irgendwie toxisch ist.
Ja, beziehungsweise ich kann den noch vielleicht, und dann wollen wir es auch mal dabei gut sein lassen, verraten. Also die Kollegen haben sich dann auch schon outfitmäßig ein bisschen verändert. Also das ging dann so weit, dass die Kollegen wiederum sagten, guck mal, ich glaube, heute kommt TLGG wieder. Der hat wieder so einen anderen Pullover an. Und ja, dass dann auch Vokabeln geübt wurden und so weiter. Also man hat da schon so eine gewisse Mimikrie dann auch gemerkt in eine Richtung. Und natürlich war das auch eine Kulturintervention. Also neben dem, was fachlich da in Dienstleistung geflossen ist, ist da einfach auch kulturell eine Menge passiert. Und ich finde das ganz spannend, wie diese Welten aufeinander, ich war da nicht direkt in dem Projekt so drin, aber nur später dann mal und konnte das so ein bisschen beobachten und dachte, ach, lustig, was da so jetzt passiert.
Ja, wenn man da so als Außenstehende drauf guckt und dann auf einmal merkt, jetzt verkleiden sich meine Kollegen, wenn die anderen kommen.
Ja, genau.
Das ist schon lustig, aber auch schön, was für einen Impact das dann hat.
Ja,
weil
krass.
Das macht ja auch was mit der Kultur dann von einem Konzern.
Ganz genau.
Und da muss man schon sagen, dass die Lufthansa damals sehr, sehr mutig war, sich sowas reinzuholen in die Agenturlandschaft, in die bestehende Agenturlandschaft. Deswegen, das ist auch ein großer, mutiger Schritt.
Genau, und wie immer war es da auch nicht die Lufthansa, sondern es waren konkret einzelne Entscheidungsträger, die gesagt haben, mir egal, ich mache das jetzt.
Ja, ja.
So, man hat Fantasien. Also TLGG, wir wollen jetzt nicht die gesamte Story nochmal aufdröseln, auch wenn das sicherlich total spannend wäre. Du warst dann viele, viele Jahre da auch voll im Geschirr und ihr seid gewachsen, ihr seid groß geworden, ihr seid, ich darf das vielleicht mal so sagen, erwachsen geworden. 2015 ist das Unternehmen auch verkauft worden. Du bist dann noch drin geblieben, aber irgendwann dann nicht mehr. Irgendwann kam der Moment, wo du gesagt hast, ich glaube, meine Reise geht hier nicht weiter.
Ganz genau.
Da gehen wir mal hin an die Stelle. Was war da auf einmal los bei dir, Franzi?
Es war zum Glück nicht auf einmal, sondern es war ein Prozess. Also wir hatten nach dem Verkauf jedes Jahr
2015. Ja, war
2015 jedes Jahr die Möglichkeit zu sagen, wollen wir weitermachen, wollen wir nicht weitermachen. Und da gab es jedes Jahr automatisch diesen Moment, wo wir drüber nachgedacht haben. Und die ersten 2 Jahre nach dem Verkauf war das selbstverständlich, weil wir das aufgegleist haben wollten und die Zusammenarbeit mit einem Netzwerk, mit einem großen Netzwerk auch unglaublich spannend war, sich da so ranzutasten. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, das ist jetzt die 8. Transformation, die ich mit diesem Unternehmen mache. Du musst ja ständig dich irgendwie anpassen von der Vision, von der Strategie, von der Teamaufstellung, von dem Karrierefaden, vom Bereich Leadership weiterentwickeln und so weiter. Große internationale Vorhaben, das ist jetzt was, wo ich mir denke, okay, da bin ich nicht die Beste drin, da habe ich auch persönlich nicht so ein richtiges Interesse dran. Da gibt es bessere Leute, die das können. Und außerdem fand ich es ganz reizvoll, zu sagen, okay, was gibt's denn da draußen noch? Ich war mittlerweile im Aufsichtsrat bei der Freenet, habe da so ein bisschen Einblick gekriegt in andere Arbeitsumfelder und natürlich auch so durch die Beratungssachen bei Kunden, aber fand es trotzdem spannend zu gucken, was geht denn da noch? Und wollte erstmal, das war mein großer Plan, nach so vielen Jahren Arbeiten, hintereinander weg, immer durchpowern, wollte erstmal eine Weltreise machen mit meiner Familie und erstmal so Auszeit, mir die Welt angucken, neue Themen sammeln, die mich irgendwie so interessieren. Und das war im Februar 2020 und dann wissen wir alle, was kam. Keine Weltreise für mich, sondern eine weltweite Pandemie und hat mir da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und so stand ich erstmal da.
Aber gehen wir nochmal zurück. Das ist jetzt, ich kaufe dir das noch nicht so ganz, ich kaufe dir das schon ab, du weißt schon, ich bleib da mal ein bisschen hängen. Ja? Weil es ist ja immerhin, wie viele Mitarbeitende wart ihr da, als du ausgestiegen bist?
Um die 200.
Ja, also pass auf, von 3 auf 200. Jeder hat Fantasien, was bis dahin passiert ist. Du hast es hier angetippt. Also es ist ja Wahnsinn. Du hast quasi dein Baby einmal durch die Pubertät und zurückgebracht.
Das stimmt.
Ja, mindestens würde es sich so anfühlen. Du hast noch keine Pubertät erlebt bei den Kindern, aber demnächst.
Absolut, absolut. Also TLGG ist quasi wie mein erstes Kind.
Ja.
Deswegen sage ich ja auch, das ist nicht von jetzt auf gleich passiert, sondern das ist so ein Prozess von einer Veränderung, die man spürt. Und dieses bewusste immer wieder drüber nachdenken, Jahr für Jahr, hat das dann eben zum Glück mich in so eine Reflexionsphase gebracht. Dass ich die Entscheidung getroffen habe, war aber super schwer. Ich glaube, das war bis dahin die schwerste Entscheidung meines Lebens.
Das glaube ich.
Weil das so, ja, mit so viel verbunden war. Also zum einen natürlich, ich arbeite mit meinem besten Freund zusammen. Wie soll sich die Beziehung entwickeln? Was ändert sich dadurch? Dann bin ich nicht mehr die Frenzy von TLGG, verliere diesen Titel in Anführungszeichen.
Wer bin ich denn
dann überhaupt noch?
Bitte? Oder eine Identität ist das ja auch.
Eine Identität, genau. Also deswegen war das eine super schwierige Entscheidung. Und in dem Fall war es tatsächlich so, dass dieses Datum, wo wir uns äußern mussten, immer näher rutschte. Und ich bin von Woche zu Woche erst hin und her geschwankt. Ach nee, ist doch besser zu bleiben. Oder ist doch besser zu gehen. Oder will ich anders bleiben? So halt diese ganzen Fragen sich zu stellen. Und das änderte sich von Woche zu Woche. Und als die Frist kürzer wurde, von Tag zu Tag. Und ich war komplett verwirrt. Und wusste nicht, wie treffe ich denn jetzt diese Entscheidung. Und habe mir dann eine Coachin dazu genommen, die mir empfohlen worden ist aus meinem Netzwerk von Menschen, die auch schon mal so eine Entscheidung treffen mussten und die sagen, die ist super, mach mal. Und ich dachte mir, ja, die ist bestimmt super, aber wie soll sie mich dahin bringen?
Wie soll die für mich entscheiden?
Genau, wie soll sie für mich entscheiden? Das Coaching bedeutet, einfach nur Fragen zu stellen und wir die Antwort immer in uns tragen, ist ja was total Offensichtliches, wusste ich bis dann aber nicht oder habe nicht dran geglaubt, dass ich diese Entscheidung wirklich in mir trage. Und sie hat dann so einen Nachmittag ein paar Übungen mit mir gemacht und mir Fragen gestellt und sich mit mir unterhalten. Das hat sich total gut angefühlt. Und am Ende dieses Nachmittags hat sie so eine Übung gemacht mit setz dich mal auf den Stuhl, das ist bei TLGG bleiben, setz dich mal auf den Stuhl, das ist bei TLGG zu verlassen. Und ich saß auf dem Verlassenstuhl und war mir sicher. Da kriege ich immer wieder Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Ich war mir so sicher und es hat sich so richtig angefühlt, dass ich wusste, alles klar, ich habe meine Entscheidung getroffen. Und durch diese Magie des Coachings ist es passiert.
Also die Entscheidung war in dir schon angelegt, aber durch dieses Coaching hat es dann quasi seinen Weg gefunden. Und ich meine, jetzt in der Situation, selbst wenn man so diese Entscheidung am Gebären ist, ja, da kann man ja nicht noch zusätzlich reflektieren. Das liegt jetzt ein bisschen zurück. Ich reite da deswegen so drauf rum, weil natürlich uns viele Menschen zuhören, die an ähnlichen Stellen sind. Nicht jeder ist gleich dabei, sein groß aufgebautes Unternehmen zu verkaufen, aber dieses Gehen oder Bleiben, ja, das sind ja Themen, die viele Menschen bewegen. Und würdest du sagen, mit dem Blick von heute drauf geschaut, in der Frenzy hatte sich so viel verändert, dass es Zeit war zu gehen? Oder eher war es bei TLGG hat sich so viel verändert, dass es Zeit war zu gehen? Also wo war eher so dieser Veränderungsimpuls? Wo kam der eher her?
Das ist eine schwierige Frage und ich würde sie 50-50 beantworten. Weil TLGG ist größer geworden, internationaler Fokus und einfach, ja, einfach am Expandieren. Und das war nicht das, wie ich arbeiten wollte. Ich wollte nie in einem großen Unternehmen arbeiten. Und gleichzeitig habe ich bei TLGG, du sagtest es vorhin schon so schön, ich bin bei TLGG erwachsen geworden. Ich bin mit 25 habe ich diese Agentur gegründet, habe mich nicht getraut, irgendwie vor Menschen zu sprechen. Ich bin ständig rot geworden. Meine Stimme hat gezittert, hat versagt. Das war immer die schlimmsten Momente, wenn ich bei TLGG irgendeine Präsentation halten musste, was maximal einmal im Jahr vorkam, weil sonst habe ich mich geweigert und meine beiden Kollegen vorgeschickt. Und dieses daran wachsen, dass das halt nicht so bleiben kann, auch durch den Aufsichtsratsposten, den ich gemacht habe und die damit verbundene Medienaufmerksamkeit, bin ich in so neue Gebiete reingekommen und auch, ja, gewachsen daran.
Wirklich gewachsen,
gemerkt habe, dass da ist noch mehr. Und ich wurde natürlich auch mutiger dadurch und neugieriger. Und Mut und Neugier sind ja immer perfekte Treiber für was Neues und für Veränderungen. Und so war das bei mir. Ja. Und dann hat sich dieser letzte Funke, sich nicht trauen, durch diesen Coaching-Nachmittag tatsächlich aufgelöst. Aber dieser ganze Weg dorthin, das war so alles im TLGG-Kontext ein Wachsen der Frenzy. Ja.
Ein großer, ja, toll. Danke, wie du den Prozess in dir auch nochmal hier mit uns so offen teilst, weil ich glaube, als kleines Abziehbild kennen das ganz viele von uns. Und dann hast du gesagt, so, dann fahren wir jetzt mal den Rennwagen spazieren. Gut, es kam was anderes dazwischen. Ja, also die große Reise konnte so nicht stattfinden. Aber dann kam ja so eine Art Transmissionsphase, ja, zwischen TLGG und Edding. Du hast ja noch ein Buch geschrieben. Ich weiß gar nicht, war das dann auch in der Phase, wo du sozusagen between two jobs warst? Oder wann kam das?
Ja, genau. Also ich habe ja, in dieser Corona-Zeit habe ich halt das gemacht, was alle gemacht haben.
Ein Podcast. Gebacken. Ich hab einen Podcast gegründet, ich habe mir ein E-Bike gekauft und einen Hund. Guck mal, Klischee.
Was ist denn dieses, da gab es doch ein Startup, was riesengroß war zu der Zeit, auch nur mit Audio.
Clubhouse
war ganz groß. Ich habe mich echt viel mit Clubhouse beschäftigt. Sascha Lobo sagte damals, das wird in einem halben Jahr über 1 Million Follower haben, was weiß ich.
Also, hat nicht ganz geklappt.
Na gut. Hat nicht ganz geklappt, nee. Aber es war eine, ja, wenn man das so sagen kann, eine gute Zeit, um auch so in meinem Kosmos hier zu Hause zu sein und Dinge zu machen, die man halt sonst nicht macht. Clubhouse ausprobieren, Keller aufräumen, Dinge archivieren. Und das hat unglaublich viel Spaß gemacht, aber irgendwann ist halt dann auch langweilig.
Auserzählt.
Also, ja, was willst du da noch groß machen? Und dann dachte ich mir, okay, ich habe doch mal diese Anfragen gekriegt, ein Buch zu schreiben, meine Biografie. Dann dachte ich mir, ich bin 34, ich schreibe doch jetzt nicht meine Biografie. Habe dann aber überlegt, okay, ich könnte ja diese ganzen Fragen, die ich während dieser Zeit bekommen habe vom Aufsichtsrat, großes Medienbohai, den Männern mal stellen, die diesen Fragen eigentlich nie antworten müssen.
Auch ein cooler Move von dir, fand ich das damals, ja.
Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe dann also während der Pandemie ganz viele virtuelle Interviews geführt, habe natürlich auch ganz schnell Termine gekriegt mit dem damaligen Außenminister Heiko Maas. Der hatte nichts zu tun, der war so das Reisebüro für Deutschland, aber mehr war da auch nicht. Der hatte Zeit, dann hat er sich so die 1,5 Stunden Zeit genommen und ich hatte so einen Fragenkatalog von 50 Fragen. Wer passt gerade auf die Kinder auf? Ziehen Sie solche Sachen auch in der Sitzung an? Wie beurteilen Sie das Wirken Ihres Haarschnitts auf andere Menschen? Und können Sie sich vorstellen, Vorbild für junge Männer zu sein? Also all diese Fragen, die typischerweise so
den Frauenfragen
gestellt sind,
genau.
hatte ich dann vorbereitet für die Männer und denen die Fragen gestellt. Weil es sind ja schlaue Fragen. Es sind richtig gute Fragen. Das Problem ist halt nur, dass die Männer nicht gestellt werden. Und daraus ist ein Buch entstanden, was dann 2021 erschienen ist. Und schönerweise auch ein Spiegel-Bestseller geworden ist. Das heißt, es hat nochmal auf so eine andere Art und Weise diese ganze Gender-Debatte, die wir immer wieder so mit erhobenen Zeigefinger führen, auf unterhaltsame Art beflügelt. Und das hat mich sehr gefreut.
War das vorher auch schon in deiner TLGG-Zeit ein Thema, was dich sehr bewegt hat? Oder sagst du, ach, da war ich eigentlich in einem Umfeld, wo das überhaupt keine Rolle gespielt hat, ob ich jetzt die Franzi bin oder der Franz, das war eigentlich vollkommen egal. War das eher so durch diese Zeit, sich ein bisschen Raum zu nehmen, auch zu reflektieren und mal zu gucken, was passiert denn rechts und links so in der Gesellschaft? Was würdest du sagen? Oder ist das schon so ein Thema, wo du sagst, die Feministin in mir, die gab es schon lange und die war schon lange auch lautstark unterwegs?
Also ich würde sagen, bis 2014, 2015 überhaupt nicht für dieses Thema sensibilisiert gewesen. Ich habe immer gesagt, die Frauenquote, was für ein Quatsch. Mhm. Also man kommt durch Leistung weiter. Was hat denn da das mit irgendeinem Geschlecht zu tun? Das ist doch völlig wurscht. Und habe dann durch den Aufsichtsrat bei der Freenet gemerkt und eben auch durch die Fragen, die mir gestellt worden sind, dass es eben gar nicht so selbstverständlich ist. Dass da immer so eine gläserne Decke ist und auch von den Medien, dass man andere Sachen gefragt wird. Ich hatte mich so gefreut über Digitalisierung zu sprechen, über die Arbeit im Aufsichtsrat und dann stattdessen kriege ich so Fragen nach Äußerlichkeiten oder Vereinbarkeitsfragen gestellt. Da dachte ich, das ist aber strange. Und ab da fing es dann an, dass ich mich für dieses Thema schon sehr interessiert habe und mich auch gefragt habe, okay, wie kann ich in diesem Bereich wirksam werden? Gerade so dann eben in der Rolle der Aufsichtsrätin. Aber auch bei TLGG wurde ich da sensibilisiert, obwohl ich schon sagen muss, in dem Umfeld hatten wir nie so ein Gender-Problem. Das ist einfach, glaube ich, auch ein anderes Umfeld und eine andere Generation, die dort zusammenarbeitet. Deswegen war ich dafür nicht sensibilisiert.
Ja, genau. Das wäre nämlich auch meine Vermutung gewesen. Und ich glaube, ich möchte jetzt gar nicht so ganz, ganz tief in diese Kiste einsteigen, weil dennoch müssen wir die Schleife, glaube ich, zu Ende führen. Weil jetzt fragen sich bestimmt ganz viele Hörerinnen und Hörer, was hat er denn gesagt, der Herr Maas, auf die Frage? Also er jetzt mal stellvertretend für prototypische Antworten. Ich weiß, du hast das schon in vielen Interviews erzählt und man darf sie auch gerne noch mal in deinem Buch nachlesen. Aber ich glaube, das müssen wir hier einmal klären, wie die Reaktion danach war von den Männern.
Von den Männern insgesamt?
Ja. Also oder auch von ihm vielleicht, von ihm speziell und dann mal allgemein, genau.
Also so im Allgemeinen ist es tatsächlich so, dass viel überraschende Fragen dabei waren, worüber die Männer sich noch nie Gedanken gemacht haben. Über Vorbildfunktionen, darüber war ich persönlich am meisten überrascht. Die Frage nach Vorbildern kriege ich alle Nase lang gestellt. Sowohl habe ich Vorbilder als auch
möchte ich
bewusst ein Role Model sein. Darüber haben die Männer sich noch nie Gedanken gemacht. Und es sind ja so wichtige Sachen dabei, die Männern, ältere Männer, jüngeren Männern einfach teilen müssen. Weil ganz viele ältere Männer sagen am Ende ihrer Karriere, zu dem, was sie bereuen, ist es einfach, zu viel gearbeitet zu haben und die Kinder verpasst zu haben, die Kinder aufwachsen sehen zu können. Und das ist so, das ist ja unglaublich tragisch. Und das kann man doch jungen Männern einfach mal mitgeben. Und das verstehe ich nicht. Aber die schönste Anekdote, finde ich, ist tatsächlich von Joe Keser. Damals war er Vorstandsvorsitzender bei Siemens. Und der sitzt, das war tatsächlich kein virtuelles Interview, sondern physisch. Und er sitzt so breitbeinig vor mir und strahlt ja unglaublich viel Macht aus. So schon allein, wenn der da
sitzt. Die er auch hat und die bringt er auch rüber.
Natürlich, genau. Und ich stelle ihm dann so meine Fragen und komme zu der Frage, Herr Keser, wurden Sie als Vorstandsvorsitzender bei Siemens eigentlich immer ernst genommen? Und habe mich in diesem Moment so geschämt für diese Frage, weil mir das so, das war mir so unangenehm, die Frage zu stellen, aber so habe ich sie noch nie reflektiert. Also warum ist es Journalisten und Journalistinnen nicht unangenehm gewesen, mir diese Frage zu stellen? Ja. Und das war sehr bezeichnend dafür, wie komisch das ganze System ist, in dem wir da uns befinden.
Also auch an, wie spannend, auch erstmal an deiner eigenen nach innen gerichteten Reaktion merken, wie seltsam die Fragen sind, die dir vorher immer zugemutet wurden.
Absolut.
Und wie hat er reagiert? Wie hat er geguckt? Was hat er gesagt?
Also auf die konkrete Frage hat er mit Sicherheit gesagt, natürlich, was ist das für eine Frage?
Was soll das?
Genau, aber also es gab auch ganz viele Männer, die sehr ehrlich geantwortet haben, aber wie es halt so ist im journalistischen Bereich, danach wurde ganz viel rausgestrichen. Nein, das darf nicht gesagt werden, Und das fand ich auch, also ich bin keine Journalistin, ich kannte diesen Prozess gar nicht und ich kenne es nur aus der Seite Interview geben und wenn ich mal irgendwas rausstreiche, ist es ein Fehler, der dort drin steht. Aber ich würde, also ich habe es ja gesagt, warum sage ich es dann, wenn es nicht verwendet werden darf? Das fand ich absolut befremdlich. Aber scheint Alltag zu sein
im Journalismus. Ich kann dir bestätigen, es ist der Alltag.
Ja, ja. Irre.
Ja, verrückt.
Ja.
Gut, und dann gab es du hast dann noch ein Kind bekommen und wir packen auch nochmal die Shownotes rein, weil ich finde, das Buch in die Shownotes rein, weil ich finde, das Buch ist absolut lesenswert, auch nach 3-4 Jahren noch. Es hat sich ja nicht wirklich etwas grundlegend geändert.
Leider nicht. Zumindest entschuldigen sich Journalistinnen und Journalisten, bevor sie eine komische Frage stellen.
Das stimmt. Ja. Das stimmt. Das ist wahrscheinlich schon, es fällt auf. Immerhin.
Es fällt auf, genau.
Okay. So, und dann, also Tempo voll hoch, dann Tempo ein bisschen raus und auf einmal kam eine Option des Weges, nämlich der Einstieg bei Edding. Also du hast ja keinen Brief geschrieben, hiermit bewerbe ich mich um, sondern wie kam Edding zu dir oder du zu Edding?
Das war tatsächlich auch im Jahr 2020, als Per Ledermann, CEO bei Edding, mich anrief und fragte, wollen wir uns nicht mal unterhalten? Und ich dachte mir, das geht bestimmt so um Freelancer-Job im Bereich Digitalisierung bei Edding und habe sofort zugesagt, weil mit Edding zu arbeiten, meiner absoluten Love-Friend, natürlich sage ich dazu. Und überraschenderweise sagte er dann aber, dass er sich überlegt hätte, das Vorstandsressort Digitalisierung jetzt auszuschreiben und ob ich da mich nicht für bewerben würde. Und ich dann mir, okay, Vorstand, wow, Vorstand bei Edding, wie cool ist das denn? Und war da sehr angefixt.
On fire.
Total. Das war aber 2020, das heißt, ich war schwanger, wollte mein zweites Kind zur Welt bringen, wollte das Buch erst noch rausbringen und dachte mir, alles klar, der wird sich nicht wieder melden. Und dann war es aber im Sommer 2021 und er meldete sich wieder und sagte, ja, wir sind jetzt hier in einer heißen Phase, wie sieht's denn aus, willst du dich immer noch bewerben? Und dann habe ich konkreter angefangen, darüber nachzudenken und dachte mir, okay, Ahrensburg bei Hamburg, ich wohne in Berlin. Ich kann mir nicht vorstellen, nach Ahrensburg zu ziehen. Ich kann mir nicht vorstellen, eine 40, 60, 80 Stunden Woche zu haben, wie es halt so mit der Vorstandsarbeit verbunden ist in meinem Kopf. Und da sprach so viel dagegen, dass ich das so machen kann, dass ich erstmal gesagt habe, du, so funktioniert es leider nicht und schweren Herzens so absagen musste. Und er kam dann auf die Idee, diese Rolle im Tandem auszuschreiben, also als Jobsharing. Und dann dachte ich mir, wie cool ist das denn? Warum bin ich nicht drauf gekommen? Und bin dann in diesen Prozess reingegangen, habe mir die anderen Kandidatinnen angeguckt, die sich das auch vorstellen konnten. Und es hat auf dem Lebenslauf total super gematcht. Die hätte das gemacht, was ich nicht kann oder nicht machen will.
Und
das war perfekt Match. Und habe sie dann im echten Leben getroffen und wusste in der ersten Minute, das
nicht
passt
so doll,
aber menschlich nicht. Wie schade. Weil wenn du so eine Position im Tandem besetzt, ist das Wichtigste, dass du wirklich menschlich klickst. Also das ist wie zusammen gründen oder verheiratet sein. Das muss ein Perfect Match sein. Und das war es in dem Fall nicht. Und dann war ich ziemlich traurig und dachte mir, wie findet man denn jetzt hier so ein Perfect Match im Tandem-Bereich? Und habe Bontam, meiner gelben Gefahr von TLGG, also meinem Gründungspartner, eine WhatsApp geschrieben und gefragt, ey Bontam, hast du Bock auf Vorstand bei Edding mit mir zusammen? Und er schrieb zurück, ja klar. Und dann war das so, wow, wie cool. Wir haben uns zusammen beworben und letztendlich sind wir es auch geworden.
Ja, cool. So, und du hast mich jetzt schon ein bisschen kennengelernt. Ich gehe da jetzt nochmal in 3 Schritten rein, weil das war eine coole Geschichte, aber ich will das nochmal ein bisschen genau wissen. Also, erster Punkt. Da ruft der Edding-CEO dich an. Kanntet ihr euch vorher? Oder?
Nein.
Ich meine, nur mal ganz blöd naiv. Wie kam er auf die Idee? Weil ich meine, ja, weißt du, das ist ja nicht der normale, übliche Angang. Dass ein
wie das immer so ist, er fragt dann Freunde in seinem Umfeld, er fragt Bekannte irgendwie im Netzwerk, er fragt ja so rum, wenn er diese strategische Vorgaben. Fällt euch jemand ein? Und dann sagt eine Person, na, frag doch mal die Frenzy, die hat eh gerade nichts zu tun.
Die räumt also, gerade den Keller auf.
Die findest du im Keller, also ruf die mal an, vielleicht hat sie Empfang. Und so läuft es doch immer. Also kennst du jemanden im Umfeld rumfragen.
Genau, ja. Wen kennen wir, wer kann was und so weiter.
Ja, genau.
So, dann ruft er dich an. Ich kann es mir so gut vorstellen. Jetzt bist du schwanger und denkst, Scheibenkleister, mein Traumjob. Hast du nicht da irgendwie ein paar Tränen ins Kopfkissen geweint? Weil ich meine, das ist wirklich so, da kommt eine Chance, wo du denkst, das wäre genau meins, aber jetzt geht's halt leider nicht. Auch das ist ja auch wieder eine harte Entscheidung, dann zu sagen, passt nicht. Also
habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Also bist
ich
auch
kann gar nicht
so
anders drüber nachdenken.
Krass, nee. Also ich versuche mich gerade zurückzuversetzen in diese Zeit, weil das war ja noch so alles relativ frisch. Es war so ganz viel im Umbruch mit der Pandemie, mit mir, wo will ich so hin und so. Und deswegen dachte ich mir, da kommt ja auch noch mehr. Wenn ich das jetzt absage, ist es total schade. Aber ich habe darauf vertraut, das wird nicht das Letzte gewesen sein. Und war deswegen auch relativ entspannt, cool. Obwohl es mich schon, dachte ich mir, oh Mann, Edding, das ist halt wirklich, das ist so, so eine Chance. Aber das war halt so. Ich hatte ja meinen Plan, ich wollte mein Buch rausbringen, auch ein bisschen mehr Zeit nach der Geburt mit meiner Tochter verbringen. Ja. Und das ging halt nicht. Also da hatte ich dann meine Prioritäten schon gesetzt und deswegen war ich da auch nicht, also das fällt mir nicht schwer, da eine Entscheidung zu treffen. Ich hadere auch nicht mit Sachen. Also
so, here we go. Das war der Punkt. Und ganz viele Menschen machen das genau nicht. Sie hadern.
Weil aber das bringt ja gar nichts. Also das bringt ja gar nichts zu hadern. Klar. Ich treffe eine Entscheidung und da muss ich mir dann auch sicher sein, ich liebe es, Entscheidungen zu treffen, weil die meisten Sachen kann man ja auch wieder ändern. Wenn sie wirklich falsch laufen, wenn wirklich was komplett gegen die Wand fährt, dann kannst du auch einen Schritt zurückgehen und dann gehst du halt den anderen Weg. Aber wir machen ja ständig Sachen, weil wir leben ja das erste Mal, die neu sind. Und deswegen ist das gar nicht so, sondern man muss einfach nur entscheiden. Das Schlimmste ist Stillstand. Also Stillstand nicht zu entscheiden, das ist das Schlimmste. Finde ich in allen Situationen so. Deswegen Entscheidungen lieben und dann den Weg aber auch konsequent vorangehen. Nicht zurückblicken und sagen, hätte Fahrradkette. Ja, so what? Ist halt so nicht gekommen. Blick doch nach vorne und guck, wie du es ändern kannst.
Siehst du, und das übrigens habe ich, glaube ich, hier bei dir zumindest noch nicht gesagt, im Podcast schon ungefähr in jeder Folge, das fünfte Good Work-Prinzip, es gibt fünf, und das fünfte nennt sich Denken in Möglichkeiten. Und das, was du gerade hier erklärst, ausführst, das ist Denken in Möglichkeiten par excellence. Nämlich auch die Kraft der Entscheidung zu umarmen und zu sagen, wir lassen das ziehen, was nicht geht. Ja, wir beschäftigen uns vielleicht mal kurz und schmerzhaft. Und du hast ja auch eine andere Stelle in deinem Leben zitiert, wo es vielleicht komplexer war. Und dann sagen, so, jetzt ist sie getroffen. Und was du sagst, das finde ich auch, dürfen wir ruhig mal einen Moment hier stehen lassen. Fast alle Entscheidungen, ja, bis auf ganz wenige, sind revidierbar.
Richtig.
Ja. Und man kommt ja dann wieder an einer anderen Stelle raus. Und irgendwie, es gibt ja auch den schönen Spruch, Macht hat der, der weniger will. Das hat deine CEO auch gemerkt und hat Ding Dong wieder angeklopft. Und dann kam das Thema Shared Leadership. Und da sagst du, da habe ich mich ein bisschen fast geärgert, dass ich nicht auf die Idee kam. Oder?
Das ist eine geniale Idee. Also sowas cool. Gibt es halt im Vorstand in Deutschland noch nicht. Und die Idee ist super. Du kaufst dir zwei schlaue Köpfe ein und lässt die machen. Die sind wahnsinnig zufrieden, weil sie nebenher noch ihr Leben leben können oder andere Projekte haben, dadurch wieder inspiriert werden und neue Impulse ins Unternehmen bringen. Die sind immer verfügbar. Das Ressort ist immer besetzt, weil es aus zwei Personen besteht. Es hat einfach so viele Vorteile. Und ganz viele Unternehmen sehen diese Tandem-Geschichte immer nur so als, ja, die Teilzeit-Muttis scheren sich da irgendwie so einen Job.
Das so eine kleine Teamleiterstelle, halt so und damit will ich jetzt keine Teamleiterstelle abwerten, aber viel weiter geht die Fantasie ja bei den meisten Unternehmen nicht.
Genau, genau. Und das ist so sehr kurz gedacht. Und du kannst dir gerade bei einer Generation, für die Gehalt, ein hohes Gehalt, Status und viel Arbeiten nicht mehr alles ist, kannst du dir da eine junge Generation reinholen mit so einer Möglichkeit. Tandem ist nicht die Antwort auf alles, aber es ist zumindest eine Möglichkeit, individuell auf Menschen reagieren zu können und wirklich Talente anzuziehen, die sonst gar nicht zugesagt hätten.
Und wir könnten eine ganze Folge nur darüber machen, weil ich glaube, jetzt hören auch bestimmt viele, ja, 100%. Ich habe hier auch schon das eine oder andere Gespräch dazu gehabt, zugegebenermaßen nicht in so prominenter Rolle und Position. Vielleicht nur ganz kurz, seid ihr funktional aufgeteilt? Also habt ihr Zuständigkeitsbereiche oder sagt ihr, wir machen quasi beide alles, nur halt proportional Unterschied, also was weiß ich, beide machen 60%, dass es zusammen 120 gibt oder wie muss man sich das grob vorstellen? Weil es ist ja im Vorstandsbereich auch nochmal anders.
Also unsere Verträge sind genau identisch. Das heißt, wir haben genauso viel Zeit, eine 55%-Stelle in unserem Fall. Ich empfehle allen Leuten, die das machen wollen, mindestens auf 65% zu gehen, weil du diese Zeit zum Abstimmen schon extrem brauchst.
Die Überlappung, das haben, eine Redundanz.
Haben wir unterschätzt. Ja. Und dann hat sich so ergeben, dass es wirklich so nach Stärken aufgeteilt ist. Also je nachdem, wo die Stärke des jeweiligen anderen liegt, teilen wir uns die Projekte so ein, aber trotzdem haben wir immer einen Gesamtüberblick. Also ich weiß schon sehr genau, was Bontams Projekte und wo die gerade so stehen und was die so sind. Und du hast ja als Vorstand extrem viel Adminarbeit auch. Also so Vorstandssitzungen, Aufsichtsratssitzungen, Beiratssitzungen, musst Protokolle lesen, musst eine Hauptversammlung vorbereiten. Also da ist ja auch ganz viel Admin-Kram zusätzlich zu dem Admin-Kram, den du eh schon hast, wenn du ein Team hast. Also Feedback-Gespräche führen, das dokumentieren, Joe-Fixes dokumentieren und so weiter. Das ist ja ganz viel so administrative Arbeit. Und dann diese aufteilen zu können, ist total super, weil wem macht sowas Spaß, ein Protokoll zu lesen oder irgendwelche Zahlen aufzubereiten. Also deswegen, so, da ist geteiltes Leid, halbes Leid. Und wenn was funktioniert, hast du halt immer so deinen Buddy an der Seite, der sich genauso freut wie du, weil irgendwas geklappt hat. Also doppelte Freude.
Ja, cool.
Und das ist, gerade in Zeiten von Transformation, unser Thema heute, genau das Perfekte, weil ja so viel Konflikte auch sind und so viele schwierige Situationen, wo du so durch musst. Und da jemand zu haben, der an deiner Seite steht und mit dir da durchgeht als Team, das ist perfekt. Das ist wirklich perfekt.
Ich greife nochmal ein Wort auf, was ich am Anfang so ein bisschen reingebracht habe, nämlich das Wort Neid. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, aber wie gucken denn eure anderen Vorstandskollegen, KollegInnen drauf? Beneiden in Anführungszeichen die euch ein Stück weit um diese Innigkeit, auch mit der Abstimmung? Oder macht das Modell vielleicht sogar Schule? Weil das kann ich mir schon vorstellen, dass die anderen Vorstandskollegen sagen, ja, schon cool, die können sich da in ihrem Bereich so richtig gut gegenseitig challengen. Nochmal reflektieren, abstimmen. Was würdest du sagen? Wie gucken die anderen da drauf?
Ich glaube, für viele Menschen ist das gar keine Option, die irgendwie so in Frage kommt. Aus mehreren Gründen. Also es könnte einen finanziellen Grund haben, weil man hat ja auch nur ein halbes Gehalt. Das kann aber auch sowas sein mit, okay, wenn Erfolge passieren, stehe ich halt nicht alleine dort vorne und sage, das habe ich hier gemacht, sondern da steht halt immer jemand neben mir. So, das ist ein Gemeinschaftserfolg, also das kann nicht nur ich mir zurechnen. Das heißt, es ist auch wieder so ein Verlust an einem gewissen Status. Und ich glaube, dieses Modell ist tatsächlich noch nicht so in den Köpfen richtig angekommen. Das heißt, selbst meine beiden Vorstandskollegen, Peer und Hardewig, ich glaube nicht, dass die da neidvoll drauf gucken. Hardewig ist jetzt noch nicht so lange im Unternehmen, so seit einem halben Jahr. Ich glaube, das war eher so ein skeptisches Draufgucken. Wie am Anfang immer alle skeptisch auf so ein Modell gucken und das musst du auch erstmal abbauen. Mhm. Also die Hürden, die damit verbunden sind von deinem Team, wer gibt wann welchen Urlaub frei, wer ist denn zuständig für mich, muss ich dann alles doppelt erzählen und so ganz viele Vorurteile, damit musst du erstmal aufräumen. Aber ich glaube, in den meisten Köpfen ist es gar nicht als Option verbucht. Mhm. Und dann vielleicht auch der Ruf danach gar nicht so groß, dass Unternehmen das wirklich machen müssen. Ich denke das aber aus der CEO-Sicht, also das, was Per gemacht hat, diese Möglichkeit zu eröffnen und da so mutig zu sein und zu sagen, das wird schon klappen, das wird schon gut gehen, das ist halt wie mit der Lufthansa damals, einen wahnsinnig mutigen Schritt zu gehen. Total. Und zu sehen, okay, das hat Erfolg. Und das, finde ich, ist so, mhm, ja, der Anfang.
Das heißt also, du hast erlebst da auch an der Spitze jemand, der mutig und auch Transformation beherzt angeht. Würdest du sagen, das merkt man auch in der Weiterentwicklung des Unternehmens, weil kommen wir vielleicht mal jetzt auch wirklich in das Kerngeschäft von Edding. Also ich meine, bei euch bleiben ja auch nicht die Uhren stehen. Ja, das geht ja auch alles weiter. Digitalisierung hält da auch Einzug. Jetzt KI und so weiter und so fort. Wir alle können uns Dinge vorstellen. Würdest du sagen, dass das bei euch Transformation deutlich einfacher macht? Also wird da auch schon ganz viel durch ihn an der Spitze vorangetragen, oder glaubst du, er hat gerade jemand wie dich doch bewusst reingeholt, um noch mehr Antrieb für Transformation reinzubringen?
Das war eine sehr bewusste Entscheidung. Auf jeden Fall. Darüber haben wir auch mehrfach und auch sehr transparent im Unternehmen gesprochen, dass das eine sehr bewusste Entscheidung war. Du brauchst gleichzeitig aber einen sehr starken CEO, der die Vision vertritt. Wo soll das Unternehmen hin? Und uns ist in den letzten 3 Jahren tatsächlich in diesem Vorstandsteam es gelungen, Edding in der Vision, die es hat, komplett neu auszurichten und damit so einen neuen Blick zu geben und einen neues Nordstern. Warum? Mhm. Warum arbeite ich bei Edding? Was ist so das Ziel von Edding? Und da ist uns mit der Profit-For-Strategie schon ein ziemlich großer Wurf gelungen, der aber auch nur gelingen kann, wenn tatsächlich der Vorstand so eine Einheit bildet und da dahinter steht und das dann auch durchbringt. Aber du brauchst eine Vision, damit sich Menschen dahinter vereinen können. Und das ist der Treiber überhaupt für Veränderung, für Transformation, weil du musst ja immer wissen, wohin geht's, wenn das alles so schwierig ist? Wofür mache ich denn das eigentlich alles gerade? Weil du uns unterschiedliche Konflikte hast, immer da durch musst und das aushalten musst. Das ist kein Kindergeburtstag. Das, okay, Kindergeburtstag ist auch nicht leicht, aber
das ist kein Spaziergang. Wollte ich gerade sagen, das wird so oft gesagt. Genau.
Ja. Also Kindergeburtstag streichen wir. Das ist kein Spaziergang. Das ist wirklich ein Marathon. Du musst wissen, warum will ich hier durchhalten? Und ja, deswegen ist es schon eine bewusste Entscheidung von ihm gewesen, das dann eben auch mit zu prägen, mit umzusetzen, durchzusteuern und insgesamt die Digitalisierung von Edding voranzutreiben. Und das ist uns in den letzten 3 Jahren mit Höhen und Tiefen sehr gelungen, da eine Neuausrichtung zu machen und Veränderungen voranzutreiben und die dazugehörige Veränderungskultur, die du halt brauchst.
Hm. Ja. Und also klingt auch, dass sich das wirklich richtig ein Stück weit auch ergreift, finde ich ganz toll. Du hast schon wieder so ein Wörtchen gebracht, da bleibe ich trotzdem nochmal dran, nämlich Profit For. Das ist ja nichts, was man jetzt so überall hört. Also was ist eine Profit-For-Strategie?
Ja, umgedreht. Im Prinzip arbeiten ganz viele Unternehmen for profit, also für den Profit, um immer mehr zu haben und dann mehr Geld auszuschütten. Und wir arbeiten dafür, dass wir mehr geben können. Also natürlich wollen wir wirtschaftlich sein, aber wir haben dennoch Nachhaltigkeitsziele, wo wir mehr zurückgeben wollen, als wir nehmen. In einem produzierenden Gewerbe schon relativ schwierig, weil du natürlich da ein ganz anderen Verbrauch hast, so auf ökologischer Basis. Ja. Trotzdem stellen wir zum Beispiel unsere Produktion vom Edding 3000, das meistverkaufteste Produkt von Edding, um auf recycelbares Aluminium, was ja so ein Teil von ökologischer Nachhaltigkeit dann eben ist, aber auch so andere Bereiche, interne Nachhaltigkeit. Wie geht es unseren Mitarbeitenden? Wie zufrieden sind die Mitarbeitenden? Und was können wir in diesen Bereichen noch besser machen? Genauso wie die soziale Nachhaltigkeit. Also wir wollen 10.000 Leben in den nächsten, ich glaube der Zeitraum sind 5 Jahre, positiv beeinflussen im Bereich Bildung und einfach ein Vorankommen haben für 10.000 Leben und uns sozial engagieren. Also das betrachtet halt unterschiedliche Bereiche, wo wir Einfluss drauf haben wollen.
Kultur, Struktur, Strategie sind ja so 3 Layer, die unmittelbar miteinander interagieren. Das heißt, wenn ich irgendwo ansetze, kommen die anderen auch in Bewegung. Bei euch ja tatsächlich in der Strategie vielleicht gestartet. Siehst du direkten Einfluss auf die Kultur durch dieses Umdrehen, durch dieses For-Profit in Profit-For, dass sich das unmittelbar auf die Kultur auch ausgewirkt hat?
Gute Frage und ich glaube zum Teil ja. Also du brauchst immer eine Anlaufzeit, ehe das Ganze gesackt ist in den Köpfen. Wir haben das jetzt vor über einem Jahr quasi announced im Unternehmen und du merkst, so nach einem Dreivierteljahr, ja, die Anfänge davon, dass Menschen verstanden haben, ach, das ist die Strategie. Sich andere Fragen stellen, anders Entscheidungen treffen. Und das ist ja so spannend. Also auf einmal gibt es so einen Nordstern, wo es hingehen soll. Und dann ist es in manchen Bereichen völlig klar, welche Entscheidung du treffen musst. Und das bietet wieder auch Klarheit. Also
so, ja. Liebe Leute, gut zuhören. Das ist nämlich auch wieder Punkt 4 in Denken in Möglichkeiten, Strategie. Sie ist dann wunderbar, wenn sie nämlich auch im quasi Alltag handlungsleitend ist. Also wenn sie so klar und prägnant ist, dass ich auch bei einer ganz konkreten Fragestellung in meinem Führungsalltag, in meinem geschäftlichen jeden Tag Business weiß, wenn das unsere große Strategie ist, bedeutet das in dieser Situation, dass ich das so und so angehen muss.
Und das ist eine Führungsaufgabe. Deswegen predige ich immer, dass Leadership so wahnsinnig wichtig ist. Du musst in deinem Team die Strategie so übersetzen, dass sie alle im Team verstanden haben. Also da gibt es immer dieses berühmte Beispiel von der NASA, als Kennedy dorthin kommt und sagt, und Hausmeister, was machst du denn hier? Und er sagt, I help to put the man on the moon. Mhm. Und das total klar ist, dass die Vision des Unternehmens ist mit allen bis ins Detail verknüpft. Und da so müssen das Unternehmen machen und das ist ganz viel Leadership. Also das musst du auch erstmal lernen, als Führungskraft dazu in der Lage zu sein, da eben wirklich Menschen auch hinzubringen, dass sie das verstehen. Und das ist ein großer Punkt, aber es ist eng miteinander verknüpft.
Und das auch zu übersetzen. Und jetzt hast du ja bestimmt auch, wie viele Mitarbeitende seid ihr bei Enning?
750.
Okay, also das heißt, du hast das zu groß gewordene TLGG gegen ein viel größeres Edding eingetauscht. Aber gut, wir verstehen alle, glaube ich, was die Beweggründe waren, die vielfältigen. Du wirst ja auch mal Gegenwind spüren. Also das heißt, gibt es vielleicht Skeptiker, Menschen, die Bedenken haben, Menschen, denen das Tempo zu schnell ist. Was macht das mit dir? Wie gehst du damit um? Weil ich erlebe dich jetzt, wir kannten uns vorher noch nicht persönlich, als eine sehr klare und entschlossene, ambitionierte und auch durchaus temporeiche Frau oder als temporeicher Mensch. Wie gehst du damit um?
Ich habe gelernt, dass man so das Tempo an Veränderungen an das Unternehmen anpassen muss, also an den Reifegrad des Unternehmens. Du kannst nicht dieses Tempo, was wir bei TLG haben oder hatten, auf Edding anwenden und auch nicht dieselben Methoden. Das heißt, es war für mich ein Lernprozess, ein Herantasten, welche Geschwindigkeit verträgt das Unternehmen, womit überfordere ich, womit unterfordere ich. Und da hast du natürlich auch wieder eine Bandbreite, also an Abteilungen oder Personen, die ganze Zeit sagen, so Border Collie-mäßig, ja, wann kommt denn das nächste? Wie geht's weiter? Können wir mal ein bisschen schneller machen? Und dann hast du Menschen, die einfach auch sagen, oh, das ist mir hier alles gerade ein bisschen zu viel. Und du musst immer darauf achten, dass du ein Drittel der Menschen hast, die wirklich mutig vorangehen, die sagen, hey, Veränderung ist was Positives, wir wollen Digitalisierung, wir wollen in die Zukunft, die brauchst du, dieses ein Drittel brauchst du. Das heißt, du musst immer gucken, dass du Verbündete hast. Und wir machen ganz oft den Fehler, den haben wir auch bei TLGG gemacht, dass wir sagen, wir konzentrieren uns auf die Leute, die blockieren, die großmotzen, die immer laut sind und dagegen sind. Und die müssen wir irgendwie ruhig kriegen und irgendwie besänftigen. Das ist ein totaler Fehler. Du musst dich auf die erste Gruppe spezialisieren und fokussieren und denen sagen, ja, es geht so und so weiter. Mhm. Treibt es voran, gib den Freiräume, gib den Aufgaben und die sollen mutig vorangehen. Weil dann wird diese Gruppe, dieses zweite Drittel, die Mitläufer, die dorthin gehen, wo es sich gut anfühlt, die werden dadurch eben größer. Und nur so kannst du Transformation tatsächlich im Unternehmen stemmen. Aber nimm den Fokus nicht auf die Störenfriede. Das muss man aushalten, muss man ignorieren und die anderen eben supporten.
Ja, sehr schön, dass du das nochmal ausführst. Es gibt ja diese Innovation Adaption Curve, da gibt es ja genau diese Verteilung, ja, weil du vorne die Forerunner siehst, ja, die Early Adopters, dann kommen ja danach und dann hast du auch immer hinten die quasi die Laggards, die so ein bisschen das auch verzögern. Und dann gibt es ja so diese Kluft, nämlich zwischen denen ganz, die, ja, ich bin dabei, ich treibe Veränderungen mit, und die wirklich blockieren. Und ich glaube, was auch ein wichtiger Punkt ist, ist, dass diese Kluft zwischen beiden nicht zu groß wird.
Absolut. Ja? Ja? Absolut. Also du brauchst immer ein verbindendes Element. Und das funktioniert über ja so Rahmung, die du setzt. Also in einem Familienunternehmen ist ja ein wahnsinnig großer Vorteil, die Verbundenheit, die du immer spürst. Also das ist ein Unternehmen, was auf Generationen angelegt ist und auch mit unserer Strategie ist eine sehr, sehr große Verbundenheit. Und das ist so, diese Kultur, die Werte, die wir haben, ist das verbindende Element zu, oder im Prinzip der Kit zwischen diesen ganzen verändernden Bausteinen, die es immer wieder so gibt. Darauf können sich alle einigen, das ist für alle klar. Und deswegen auch wieder der Bereich Leadership, der auch so ein gewisses Verständnis von Veränderung und Change mit sich bringt, weil das muss man ja auch erstmal lernen. Was sind so unterschiedliche Change-Komponenten? Warum funktioniert Change eigentlich so und so? Das brauchst du ja auch noch mit drin, musst du auch vereinen. Und ein anderer Baustein, der auch immer wieder unterschätzt wird, ist die interne Kommunikation.
Absolut.
Also wie kommuniziere ich Sachen? Wo bringe ich eigentlich Sachen unter? Welche Abfolge habe ich da im Sinne von Kaskadenkommunikation und auf welchem Kanal mache ich eigentlich was? Und du musst ja alle Entscheidungen, die du so triffst, 7-mal kommunizieren, dass sie bei einem Menschen ankommen, auf unterschiedliche Art und Weise. Und das hat nichts damit zu tun, dass du schlecht kommunizierst, sondern einfach, weil Menschen so funktionieren. Und das kann man aber, wenn man sich dem bewusst ist, kann man das super durchplanen und brauchst dafür ja auch wieder so eine Gemeinschaft, auch wieder das Thema Leadership, dass Menschen sehen, okay, das ist meine Verantwortung, das 7-mal zu kommunizieren auf unterschiedliche Art und Weise.
Und brauchst auch eine gewisse Form der Partizipation, dass du eben nicht nur du allein vordenkst und dann versuchst, möglichst schlau deine tollen Gedanken zu verkaufen, in Anführungszeichen.
Ja, genau.
Ja. Wir haben jetzt erlebt, du hast in verschiedenen Tempi, Modi, Transformation gestaltet, und inwieweit vermisst du das Unternehmerin-Sein auf der einen Seite oder fühlst du dich nach wie vor als Unternehmerin im Unternehmen?
Ich fühle mich als Unternehmerin im Unternehmen. Ich habe mir das so gestaltet, das bringt auch diese Tandem- und Jobsharing-Geschichte mit sich, dass wir viel gestalten mussten, weil es es halt noch nicht gab. Es gab weder den Bereich Digitalisierung als Vorstandsressort noch im Tandem zusammenzuarbeiten. Das heißt, wir hatten relativ grüne Wiese, um uns das selber zu gestalten, was sich ja anfühlt wie eine Abteilung bauen oder ein Unternehmen bauen. Deswegen, ich fühle mich als Unternehmerin nach wie vor. Genau, und vermisse es gar nicht, weil ich viel gestalten kann in dem Rahmen, in dem ich jetzt bin.
Auch sehr schön, weil machst du auch nochmal gedanklich ein Fenster auf für diejenigen, die sagen, nein, also ich war mal selbstständig, ich könnte mir das überhaupt nicht mehr vorstellen. Gehöre ich tendenziell auch ein bisschen dazu, aber gut. Es gibt auch diese Freiheitsgrade in dem Unternehmen und vielleicht nicht nur an der Spitze, oder?
Das glaube ich auch. Wenn man aus einer Selbstständigkeit kommt, sich dann für ein Unternehmen entscheidet, muss man aber extrem schlaue Fragen stellen, um zu wissen, will es das Unternehmen wirklich und warum will das Unternehmen das wirklich? Also das ist ein total wichtiger Punkt, dass man dass man möglichst viel vorher abfragt, wie ist es eigentlich gemeint, was steckt dahinter, welche Ambitionen steckt dahinter. Also ich glaube nicht, dass jedes Unternehmen diese Offenheit hat, dass da Bereiche gestaltet werden können, wie es eben so gedacht ist von der oder dem Unternehmer.
Ich habe dir jetzt gesagt, dass damals euer Unternehmen TLGG durchaus Spuren bei Lufthansa hinterlassen hat. Welche Spuren hast du hinterlassen bei Edding? Jetzt schon.
Also ich glaube, dass wir, dass es uns
tatsächlich... Oder ihr beiden, ja. Ihr
seid genau, ich rede immer in Wir-Form.
Ja, nee, macht halt ja auch total Sinn. Ja.
So eng verknüpft ist. Also dass Bontam und ich in dieser Rolle als CDO tatsächlich eine Neustrukturierung erreicht haben. Also wir haben entscheidende Ressorts übernommen, die unglaublich wichtig sind für Transformationsthemen und für so das Fundament legen, damit eine Transformation gelingen kann, wie beispielsweise die Kommunikation, also PR und HR, aber auch die IT. Also so die Fundamente, dass du da eine andere Struktur reinbaust, die mit einem anderen Wissen ausstattest und auch einer anderen Befähigung. Und ich glaube, das ist uns extrem gut gelungen, was wir jetzt so nach 3 Jahren sagen können. Und eben damit haben wir auch die Kultur für Veränderungen geprägt, die natürlich auch immer eine Vorgeschichte hat. Gerade wenn du ein Unternehmen hast, was 60 Jahre schon besteht, vielleicht auch vor nicht allzu langer Zeit eine große Transformation gemacht hat, die nicht so gut gelungen ist, hast du ja ganz viel mit auch Ängsten zu tun und frustrierten Erfahrungen, die gemacht worden sind. Und ja, das wieder zu drehen, das ist schon ein Erfolg, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Und vielleicht zum Abschluss, wenn du so 2, 3 Punkte nennen könntest, die eine echte, weil darüber reden wir die ganze Zeit, Transformationskompetenz ausmachen, was wären das für Punkte?
Transformationskompetenz, es ist tatsächlich sehr viel Methodik, also zu wissen, wie funktioniert Change. Was passiert
also
da?
Also analytisch zu verstehen überhaupt, ja, das Wissen mitzubekommen.
Das Wissen mitzubekommen, genau. Neugierig sein, also Neugierde auf jeden Fall. Und also ich glaube tatsächlich, das kann jetzt total angreifbar sein, aber so dieser Mut gepaart mit ein bisschen Naivität und keiner Scheu und keiner Angst, das ist sowas, das braucht's auch. Also um einfach mutig voranzugehen, dieses einfach machen und wir probieren es erstmal aus, die ganzen Bedenkenträger, da wirklich zu gucken, okay, was sind denn echte Bedenken und was ist hier einfach nur ein Strohfeuer, weil jemand irgendwie ein Eigeninteresse gerade hat und das eigentlich nicht möchte aus persönlichen Gründen. Das ist schon, ja, ist schon wichtig, dass man da auch manchmal einfach mutig vorangeht und erstmal macht.
Ich finde, das war ein wunderbares Schlusswort. Was meinst du? Einfach
machen. Das meine ich auch. Und also du hast ja so tolle Fragen, extrem schlaue Fragen. Das unterscheidet dich wirklich von anderen Podcasts. Vielen Dank dafür.
Oh, krass. Dankeschön. Das nehme ich sehr gerne an. Ich bin ja auch dabei, mich immer weiter zu transformieren, auch in meiner Rolle als Gastgeberin. Ich danke dir ganz herzlich, liebe Franzi. War mir eine große Freude. Danke dir. Und diejenigen von euch, die fleißig Business News lesen, ob auf LinkedIn oder in den einschlägigen Gazetten, werden es längst mitbekommen haben. Franzi Kühne wird Edding verlassen. Das war zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht klar. Und ich glaube aber, dass wir einen kleinen Blick darauf bekommen haben, wie nachhaltig sie Transformation vorantreibt und dass sie schon auch ein Mensch ist, der immer wieder sich neue Herausforderungen sucht und suchen wird. Denn sie hat schon eine ganze Menge an Resilienz, auch an positiver Neugier nach vorne gerichtet, was sie mitbringt, Franzi Kühne, und einfach einen ungeheuren Gestaltungsdrang. Und von daher glaube ich, wird das nicht die letzte Veränderung, große Veränderung in ihrem beruflichen Leben sein. Ich bin jedenfalls sehr gespannt. Wir haben nach der Aufzeichnung, als ich das erfahren habe, mit ihrer Veränderung, die dort ansteht, uns darauf verständigt, dass wir das Gespräch genauso veröffentlichen, denn Stand heute hat sich daran überhaupt nichts verändert. Das hat genauso seinen Bestand und ich würde sagen, wir laden sie einfach nochmal ein, wenn sie dann in ihrer neuen Station sich eingerichtet hat. Bis dahin kommen noch ganz viele Folgen Good Work, die ihr natürlich alle hören könnt, wenn ihr Good Work abonniert, aufs Knöpfchen drückt, ihr wisst schon, Spotify, Apple, und gerne ein paar Sterne dalasst. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Good Work.